Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin moin, Gude, das ist Montag, das ist Doppelacht. Es ist ein launiges Wochenende des Fußballs hinter uns. Bei mir in immer noch neuer Location, the one and only LS.
Ja, herzlich moin willkommen. Moin, hallo. Wie geht's?
Gut geht's. Auch wenn das Wochenende lang und anstrengend war, aber...
Und kalt.
Ja, das stimmt. Es war sehr kalt. Ich war gestern 3 Stunden am Strand von Travemünde Müll sammeln und ich hab's gemerkt. Es war ein Lüftchen.
Ja, ich war heute 90 Minuten Fußball spielen.
Innenverteidigung oder Zehner?
Innenverteidigung.
Wie war's?
Entspannt. Rücken sagt, es tut trotzdem weh.
Kunstrasen?
Ja, so ein Teppich ist ein Drecksteppich.
Scheiße, wie immer, ne?
Ja, das...
Habt ihr gespielt?
Frag nicht, ey. Wir haben zwar 6-3 gewonnen, aber die Gegner, die waren eigentlich so schlecht. Wir hatten Chancen für...
63-0.
Für die ganze Saison. Ja.
Naja, aber ich habe letztes Wochenende gegen Pauli 7 zugeguckt. Chancenverwertung ist nicht eure große Stärke.
Nee, gar nicht. Ein Spieler hat heute irgendwie gesagt, so, oh geil, du hast 3 Tore geschossen. Ja, 3 Tore schieße ich auch bei 10 Großchancen.
Ja, aber es ist eine Darwin-Nunes-Quote.
Ja, oder Victor Boniface.
Oh ja, oh, der ist auch ein Kandidat für so 12 Großchancen, 2 Tore.
Ja, total. Aber wir müssen ein bisschen Jalla-Jalla machen.
Weil Hunger?
Alter, brutal. Ich habe nur gefrühstückt, dann zwischendurch vorher so Reiswaffeln gefuttert. Ey, richtig Hunger.
Ja, langer Tag, Sonntag 19 Uhr.
Das Curry wartet.
Das Curry. Dann lass uns direkt reingehen, ohne Umschweife. Zweite Bundesliga HSV. Damit fängst du gerne an. Das sind deine Lieblingsthemen.
Ja, ist richtig. Was ist da los beim HSV? Also es ist irgendwie, diese, ich weiß nicht, wie die spielen, aber die Ergebnisse sind nicht besser geworden.
Ist der Baumgart-Effekt schon verpufft?
Gab es einen Baumgart-Effekt? Hat er eigentlich schon ein Spiel gewonnen?
Das erste gegen Elversberg. Aber
1-0.
1-0. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, 3 Spiele, 1 Sieg, 2 Niederlagen, zu Hause gegen Osnabrück verloren.
Das hat Walter auch hingekriegt.
Das hat Walter auch hingekriegt, gegen den direkten Konkurrenten mit Düsseldorf verloren. Das ist...
Schon schlecht.
Das ist schon schlecht und problematisch, besonders da man ja gedacht hatte, beim HSV stimmt vieles. Es muss nur etwas angepasst werden, was defensiv...
Feinjustiert,
was defensive Stabilität angeht, weil sonst war der HSV eigentlich auf einem guten Weg. Ich habe mir zum Spiel so ein paar Statistiken rausgeschrieben. Die sagen nämlich, dass der HSV 63% Ballbesitz hatte, dass man über 600 Pässe gespielt hat bei einer Quote von 86%, dass man 12-8 Torschüsse hatte und den höheren XG-Wert, aber trotzdem 2-0 verloren hat.
Klingt nach Mainz 05.
So ein bisschen.
So.
Aber generell hat der HSV da Probleme. Ich habe dann noch mal ein bisschen tiefer in die Statistiken geguckt und der HSV hat den höchsten XG-Wert der zweiten Bundesliga mit 1,98 Toren. Hat 1,89 Tore. Hat aber nur die drittmeisten Tore gemacht.
Das ist schlecht.
Das ist gar nicht mal so gut, muss man sagen.
Was sagst du zu meinem Reel mit dem hier, wie heißt der, Arno Dübel? Das ist Arno Dübel, ne?
Das ist Arno Dübel, ja, the one and only Arno Dübel.
Ist gut, ne?
Ist sehr, sehr, sehr gut. Ich mach gar nichts.
Ja.
Ne? 6 Jahre in der zweiten Liga. Ich werde wieder Dritter oder Vierter.
Ja.
Darauf wird es am Ende zwangsläufig, wenn es so weitergeht, hinauflaufen.
Ja, wird eng, weil Düsseldorf ist auf einen Punkt dran. Hannover auf 2. Die kratzen dann einen Relegationsplatz. Also, die müssen sich ein bisschen anstrengen, damit sie gegen Köln spielen.
Inzwischen muss man sagen, ja, und inzwischen geht es ja auch in die Richtung, dass das Spiel gegen Köln in der Relegation wahrscheinlich das Maximum ist. Kiel ist 5 Punkte weg. St. Pauli hat heute gewonnen, sprechen wir gleich drüber. Sind 10 Punkte weg. Also für den HSV wird es eng, die brauchen jetzt eine Serie.
Ja, ich werde nochmal gucken, was spielen die nochmal gegeneinander? Kiel und der HSV. Ja, 20. April, 2030, Volksparkstadion. Oh. Ey.
Das könnte ein heißes Spiel um Aufstieg werden.
Total. Und die spielen auch nochmal. Also Düsseldorf spielt aber nochmal gegen Düsseldorf. Kiel gegen Düsseldorf und Hannover. Das wird nochmal spannend.
generell ist die zweite Liga ja super, super eng. Deswegen, ich hab das am...
Die spannendste zweite Liga aller Zeiten.
Diesmal wirklich. Wie gesagt, ich war ja gestern unterwegs mit einem Kollegen und zwischenzeitlich hat Schalke ja gegen Paderborn geführt und dann sagt er mir, das sind 9 Punkte auf dem Aufstiegsplatz für Schalke. Und Schalke war zwischenzeitlich 16.
Die waren fast in der dritten Liga.
Ja, und dann waren es mit Manu nur noch 9 Punkte zum Aufstiegsplatz. Da hab ich mir gedacht, boah.
Echt?
Also jetzt nicht, als sie geführt haben gegen Paderborn. Dann hätten sie mit 32 Stimmt. Punkte gehabt und dann ja, hat es 41.
Jetzt sind 11.
Ja, das klingt dann doch schon wieder anders, wenn es zweistellig ist. Aber trotzdem, und zum Spiel, Düsseldorf macht es natürlich gut, nutzen die Überzahl aus, sind aber auch im Spiel 7 Kilometer mehr gelaufen als der HSV. Wollten die es mehr?
Ja, anscheinend.
Muss man ja so sagen. Und dann frag ich mich, da sind wir wieder am Anfang beim Baumgart-Effekt, bevor wir das abschließen, eigentlich steht Steffen Baumgart doch für
laufintensiven oder intensiven Fußball.
Genau, und das habe ich jetzt die beiden Spiele, beziehungsweise in allen 3 Spielen, relativ wenig gesehen. Im ersten Spiel gegen Elversberg war es noch defensiv stabil, aber anderen Spiele war es wirklich, wirklich schwach.
Ja, ich muss mir erstmal gucken, nächstes Wochenende muss ich mir mal so ein Spiel angucken.
Unbedingt, kann ich aus Recherchezwecken für Podcast nur empfehlen.
Sonntag, zu Hause, 13:30 gegen Wiesbaden.
Ui.
Ah, das wird nix, oder? Ich muss mal kurz hier die andere App schauen, weil ich glaube, wir spielen Sonntag 14:30. Geht gar nicht. Ärgerlich. Egal, Pauli hat gewonnen, 2-0, heute gegen eine Mannschaft. Paderborn? Nee. Hertha, HOE.
HOE, Hertha BSC.
Ja.
Und das war wichtig.
Ja, es war wichtig und richtig.
Und jetzt sind es 10 Punkte. Und auf einen Nicht-Aufstiegsplatz, also auf den Relegationsplatz.
Wo hat der einen Torschütze das gelernt?
Im Zweifel immer bei Arminia Bielefeld.
Richtig.
Welcher von den beiden?
Hartl.
Stimmt, Hartl hat das 2-0 gemacht. Stimmt, du hast recht. Der Topscorer der zweiten Liga hat auch bei Bielefeld gelernt.
Ja.
So muss man das nämlich sagen. Für St. Pauli ein sehr, sehr wichtiger Schritt, muss man sagen. Und auch das, was Pauli die letzten Jahre, wenn sie oben mitgespielt haben, immer gefehlt haben. Da ist ihnen immer in dem entscheidenden Moment, wo man so einen Schritt machen konnte und sich absetzen konnte, die Luft ausgegangen, sie haben es verspielt, sie haben irgendwie dann nicht das zweite Tor gemacht, in der 93. Minute den Ausgleich bekommen oder das Spiel dann knapp verloren. Und dieses Jahr gewinnen sie es, machen die Punkte und jetzt bei 9 Spielen 10 Punkte. Es sieht sehr, sehr gut aus mit dem Aufstieg.
Auf die Relegation. Naja, ich glaube, sie haben jetzt noch 9 Spiele, die wollen ja auch schon Meister werden. Sind jetzt noch, Kiel hat auch gewonnen mit Luis Holpi. Guter Mann.
Ja.
Schießt Luis Holpi Kiel zurück in die erste Liga? Das ist auch geil.
Erstmals in die erste Liga. Schießt sich Luis Holpi zurück in die erste Liga?
Ja, die waren schon mal.
Wahrscheinlich, Kiel hat nie Bundesliga gespielt. Ja, also vor der Bundesliga, ja.
Schon mal 19 deutscher Meister geworden.
Ja, 1930, irgendwann in den 30ern, glaube ich.
Nein, 1912.
Ach, echt, ja?
Ja.
Super, dass die Titanic auch gesunken. Ja. Aber auf jeden Fall, Club aus Schleswig-Holstein hat noch nie Bundesliga gespielt, seit es Bundesliga gibt.
Das stimmt.
Wir kielen die erste Mannschaft mit Luis Holpi. Aber zurück zu Pauli. Wahrscheinlich werden sie Meister, sie wollen auch Meister werden. Im Grunde ist es egal. Also für mich persönlich ist es nur wichtig, dass sie aufsteigen, dass sie es diesmal schaffen. Ob sie am Ende die Radkappe mitnehmen, interessiert auch nicht wirklich jemanden. Also letztes Jahr hat sie Heidenheim gewonnen, weiß kein Mensch.
Ja, stimmt eigentlich auch.
Aber wenn du sie haben kannst, nimmst du sie natürlich mit.
Ja, klar.
So, wäre auch, glaube ich, der erste offizielle Titel für St. Pauli in der Vereinsgeschichte.
Stimmt.
Ja, dann könntest du nämlich, zählt.
Kriegen sie mal eine Trophäenschrank so.
Ja, dann haben sie einen Trophäenschrank. Dann steht da eine Radkappe drin.
Ja, Wahnsinn. Wollen wir weiter springen gehen in die Bundesliga?
Lass uns in die Bundesliga und da würde ich übers Rhein-Derby sprechen.
Wildes Spiel. Ganz wildes Spiel.
Komplett. Aber auch geil.
Ja, für so ein Derby, so ein, also generell, also Top-Spiel. So soll es sein.
Hab ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Also, dass das Spiel das hält, was es eigentlich verspricht. Weil da war ja auch richtig Feuer drin. Also, die haben sich ja, in der Anfangsphase war es auch ein bisschen ruppig, aber unterm Strich war es noch relativ okay. So, ja. Also, es war hart und intensiv, aber nicht unfair. Und das hat richtig Spaß gemacht und es war vom Spielfilm ja auch viel drin. So, also Köln geht in Führung, dann der Ausgleich, Köln geht wieder in Führung, Gladbach dreht das Spiel durch den Doppelhack,
Doppelhack.
Doppelhack.
Nicht gemischt, sagt Doppelhack.
Genau, Doppelhack war nicht genug.
Oh, Doppelhack hätte ich auch heute gerne zum
Essen. Oh. Dann aber Doppelhack als Bollo.
Nee, Doppelhack mit Fleisch, also hier mit ein Brötchen.
Oh, ja, kann man auch machen, also als Hamburger.
Ja, oh, schieß, immer schieß.
Ja, okay. Ja, Hacksteak geht auch gut.
Ja.
So schön auf dem hier Lava-Feuergrill. Boah, kann man gut machen. Robin Hack auch an Feier gewesen, hat aber nicht gereicht, weil Downs macht noch das 3-3 für Köln.
Wer ist das?
Jugendspieler, erstes Bundesligator.
Wahnsinn, wo ist Justin Diehl?
Das habe ich mich auch gefragt, dann aber ehrlich gesagt nicht weiter nachgeguckt, weil der hat keinen Impact gehabt in dem Spiel. Ich glaube, er hat auch nicht mehr gespielt.
Ich schau mal. Ja. Nö. Der war auch gar nicht im Kader.
Wahrscheinlich ist er verletzt.
Ja.
Aber Fun Fact, Robin Hack 3 Minuten für den Doppelpack gebraucht. Und dann.
Wie ist das so ein schneller Doppelpack? Einer der schnellsten der Geschichte?
Einer der schnelleren, ja. Ich glaube jetzt nicht relevant genug, dass er sich irgendwie in Top 5, Top 10 positioniert, aber doch schon einer der schnelleren. Und Robin Hack hatte kurz vor Schluss noch die Chance zum 4-3.
Also, lässt er aus.
Lässt er aus, macht er knapp nicht. Also kein Hack, Triple-Hack.
Nee, kein Hack-Trick.
Oh, ganz ehrlich, den hätte er den gemacht, hätten wir einen Folgentitel, ey.
Ja, haben wir nicht so schon einen Folgentitel mit Doppelhack?
Ah, Doppelhack ist nicht genug?
Ja.
Ja, geht auch gut. Aber Hack-Trick, boah, den hätte ich gefühlt. Also ganz ehrlich, Robin, mach mal 3 Tore.
Richtig.
Ich brauche den Folgentitel.
Streng dich mal an.
Aber ansonsten, Ali, du auch mit dem Doppelpack.
Hä? Echt? Nein.
Natürlich. Ali, du Doppelpack und dann Downs ist Dritte. Der kommt auch langsam bei Köln.
Ja, der ist auch ein guter. Der ist auch damals vom HSV für 4 Mille zu Eintracht Frankfurt gegangen.
Ja, und jetzt verliehen an Köln.
Ja.
Wichtiger Punkt für Köln?
Ja, mit so einem Punkt im Abschiedskampf, da gewinnst du nur einen Blumentopf.
Gut, aber Mainz und Darmstadt da hinten verloren, ne? Also du hast dich wieder 1 Punkt abgesetzt.
Ja, verlierst du das nächste Spiel und Mainz gewinnt, dann bist du wieder unten. Und kommst auch nicht dichter an Bochum. Also nicht viel dichter an Bochum ran. Sind auch immer noch 7 Punkte.
Aber ich glaube, es ist jetzt so, wie Christian Heidel es gesagt hat, die spielen gerade ihre eigene Meisterschaft, ihre eigene Bundesliga-Saison, die 3 gegeneinander. Und die spielen nur um den Relegationsplatz.
Ja, definitiv. Die spielen für gegen HSV gegen Köln.
Im Moment alle, ja.
Also um, ja.
Nur der HSV spielt nicht dafür.
Nee.
Das ist halt das Ärgerliche. Köln gibt alles.
Nachher kommt da Darmstadt gegen Hannover bei raus.
Oh, bitte nicht. Das wär ein bisschen bitter. Wirklich. Also wenn du Köln gegen HSV haben kannst oder am Ende kriegst du Darmstadt gegen Hannover.
Oder Paderborn.
Jetzt hör mal auf. Also wirklich. Also bei Darmstadt gegen Hannover fällt das Relegationsspecial dieses Jahr aus.
Ja.
Obwohl ich ja schon einen Contentplan geschrieben habe. Also da kann ich nicht mit arbeiten. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ja. Aber womit du arbeiten konntest, war das 8-1 gestern.
Aber komplett. Ich war wieder richtig begeistert und ich habe es wieder nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Ich habe ja beim Lazio-Spiel in der Champions-League-Folge schon gesagt, das war ein Top-3-Thomas-Tuchel-Spiel. Und man sieht endlich diese spielerische Entwicklung. Jetzt muss ich mich anschließen, auch wenn der Gegner in sich zusammengefallen ist, war es das nächste Top-3-Thomas-Tuchel-Spiel. Weil man ganz klar einen Plan erkannt hat, weil sich irgendwie bei Bayern auch gerade eine Stammformation rauskristallisiert. Man hat weniger.
Pavlovic auf der 6.
Pavlovic war gelb gesperrt, aber.
Sag ich doch.
das war aber auch die einzige Veränderung. Joshua Kimmich ist einfach ein besserer Rechtsverteidiger als zentraler Mittelfeldspieler. Sag ich jetzt einfach mal so. Die Innenverteidigung Dyer de Ligt funktioniert relativ gut. Goretzka in dieser neuen adaptierten Rolle als tiefer Sechser, der im Spielaufbau auch mal in die Dreierkette geht, hat wieder gut funktioniert. Bayern konnte mit Ballbesitz arbeiten, konnte aber auch Phasen annehmen, wo Mainz versucht hat, das Spiel zu beruhigen und dann mit schnellen, Thomas Tuchel typischen Umschaltaktionen Nadelstiche setzen. Also das war so ein bisschen Chelsea Prime im Bayern-Gewand. Habe ich vorher selten unter Thomas Tuchel gesehen bei Bayern. Gab es jetzt auch wieder. Also jetzt, wo alles egal ist, läuft's mit mal.
Ja, kurze Frage. Was ist, wenn sie in der Bundesliga alles gewinnen, Leverkusen trotzdem Meister wird und Champions League scheiden sie im Halbfinale unglücklich raus oder im Finale unglücklich verlieren sie. Bleibt Tuchel dann Trainer?
Dass sie sich nochmal anders überlegen?
Ja?
Kann ich mir nicht vorstellen. Einfach weil ich mir ziemlich sicher bin, dass im Hintergrund schon so sehr an diesem Xavi Alonso-Deal gearbeitet wird, dass du da nicht mehr den Stoppknopf drücken kannst und willst. Alleine aus der Perspektive heraus, dass Max Eberl frisch in seine erste komplette Bayern-Saison als Sportvorstand mit einem neuen Trainer und seinem Konzept, seinen Planungen starten will.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber wäre auch schon witzig, wenn Leverkusen doch das stolpern sollte und Bayern doch Meister wird mit Tuchel und sie in der Champions League auch noch eine gute Rolle spielen.
Aber ganz ehrlich, das wäre genau der Plot-Twist, der irgendwie zu dieser komischen Liaison zwischen Bayern und Tuchel passen würde.
Ja, dann bin ich auf die PK gespannt mit Tuchel nach dem letzten Spiel bei der Meisterschaftsfeier.
Ich glaube, dann ist ja alles egal, weil er weiß ja auch, also in Deutschland wird er dann wahrscheinlich nicht mehr trainieren. Ist, glaube ich, auch gar nicht mehr.
Wen will er dann auch trainieren? Er hat Dortmund trainiert, er hat Bayern trainiert.
Genau, erstmal fällt das weg. Hat er, glaube ich, auch keinen Bock mehr drauf, nochmal jemanden ein zweites Mal zu trainieren. Dann feuert er raus wie Harry Kane.
Ja.
Dann ist ihm alles scheißegal. Sonst, wenn wir schon bei Harry Kane sind, 3 Tore, eine Vorlage, 4 Scorer wieder gemacht. Das war sein 8. Multipack in der Bundesliga.
Multipack?
Multipack, habe ich gelesen auf Kicker. Klingt gut, okay. Ne? Ja.
Beim Multipack denke ich irgendwie an Capri-Sonne. Oh, warte. Capri-Sun. Oh,
hör auf. Das ist wirklich bitter. Das ist wirklich bitter. Wirklich, irgendwann heißt Durstlöscher auch Thirst-Löscher. Oder irgendwie so, oh.
Ja, der Mann ist in Fahrt.
Ist wieder in Fahrt. In der Champions League doppelt getroffen, davor getroffen, davor zwei Spiele nicht, dann dichtet man Harry Kane ja schon eine Krise an. Steht jetzt bei 30 Treffern, 36 Scorern insgesamt. Er hat 9 Spiele für 12 Tore. Ist realistisch?
Wirklich, wie gesagt, immer wieder, ne? Also, wenn sie immer noch mal 6, 7, 5, 1, 0, 3 gewinnen können, dann schießt der tendenziell ja die meisten Tore, 2, 3. Ist absolut möglich. Sie haben ja nicht mehr diese starken Gegner.
Das ist richtig. Nächste Woche spielen sie gegen Darmstadt. Da sind wieder 2 Tore drin.
Oder wird so ein 1-0 abgegammelt? Pass auf.
Boah, das wär tatsächlich
ziemlich bitter. In Darmstadt wahrscheinlich, ne?
Ja, die spielen in Darmstadt. Hinspiel hat Bayern in München 8-0 gewonnen. Übrigens auch Bayern das 3. Mal diese Saison mit 7 oder mehr Toren. Das ist eingestellter Bundesliga-Rekord.
Schön.
Und Harry Kane, 4. Hattrick. Auch eingestellter Bundesliga-Rekord für einen neuen Spieler, der zum ersten Mal in der Bundesliga spielt. Voriger Rekordhalter Uwe Seeler.
Uwe Seeler?
Ja, in der ersten Bundesliga.
Uns Uwe,
63-64.
Schön.
Ein Mann der Rekorde. Ansonsten möchte ich noch kurz über Leon Goretzka sprechen. Wir haben es eben schon gesagt. Stark in neuer Rolle, auch stark am Scoren. 4 Scorer, 2 Tore, 2 Vorlagen.
Er hat 2 Tore gemacht.
Ja.
Stark, ey, Wahnsinn.
Ja, erste Mal 4 Scorer in seiner Bundesliga-Karriere. Klappt jetzt, wie ich auch am Donnerstag schon gesagt habe, in neuer Rolle wieder erstarkt und jetzt auch noch mit den Freiheiten offensiven Output zu
kreieren.
Ja, und da würde ich auch sagen, Leon Goretzka, Spieler Spieltags.
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen gerade überfordert. Aber ja, ich hätte fast Harry Kane gegeben.
Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Aber am Ende würde ich ihn einen Tick eher Goretzka geben.
Ja, machen wir. By the way, Frankfurt führt 3-1 gegen Hoffenheim. Und 2. Platz für Hoffenheim. Kabak in der 78. Minute gelb-rot.
Spiel zu 9?
Ja, Brooks schon in der 22. Rot.
Ach du Scheiße. Ja, muss man mal kurz einordnen.
Ab Rot. Da können wir jetzt aber auch mal. Ja. Wir haben auch ein rotes Wochenende gehabt.
Viele rote Karten.
Freitag rot. Gestern rot bei Dortmund. Heute rot. Zweimal rot. Also einmal. Also 3 glatt rote Karten. Eine gelb-rote, ja. Oder dann unterschlage ich noch irgendwas.
Ich überlege gerade Schäfer, Sabitzer, Brooks. Und jetzt, wer hat gelb-rot gekriegt?
Kabak.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das waren sie. Aber 4 Platzverweise. Wollen wir damit direkt zum nächsten Spiel kommen?
Ja.
dann lass uns über die Rückkehr von Niklas Füllkrug ins Weserstadion sprechen.
Erfolgreich.
Vom Ergebnis her ja, aber ja, war nicht sein Spiel.
Nö, aber ist okay, wir haben gewonnen. 2-1, nehme ich.
Ja, aber die erste Halbzeit war auch ganz gut.
Ja, war sie auch. Das erste Tor ist ein bisschen so Kuddelmuddel und so.
Aber dann stark von Malen. Also ich fand, wie er das technisch macht, war gut.
Ja, überragend. Guter Mann. Der muss auch seinen Marktwert noch nach oben schrauben.
Ja, aber willst du als Dortmund finden, dass er jetzt im Sommer geht? Also so wie er spielt, würde ich ihn ja gerne behalten. Also,
ja, aber er will ja weg. Kann ich mir vorstellen.
Also spielt er gerade nur so, weil er befreit aufspielt, weil er denkt, im Sommer bin ich eh weg. Und ich steige jetzt meinen Marktwert für die Premier League und gehe dann zum Menu, verdiene irgendwie 10 Millionen Pfund im Jahr und spiele einfach die nächsten 3 Jahre Grütze.
Ja.
Darauf könnte es tatsächlich hinauslaufen. Ja. Das ist nicht abwegig genug.
Ja. Und vielleicht können wir sagen, so 60 Mille für Malen und wir kriegen Sancho?
Boah, 60 ist sehr, sehr hochgegriffen. Aber ich würde den Deal nehmen, wenn Menu Summe X draufzahlt, Malen geht und Sancho beim BVB bleibt.
Ja, Sancho auch getroffen.
Erstes Tor seit 2021 für den BVB.
Gut, ja, wurde auch mal Zeit.
Zwischenzeitlich hat er 2,5 Jahre für Menu gespielt, aber...
Ja, aber auch die letzten Spiele hat er immer gespielt, oder?
Aber,
nee. Irgendwann hat er mal nicht gespielt, aber...
Ja, er hat zum Beispiel auf der Bank gestartet, aber so der letzte Schritt hat immer gefehlt.
Ja, vielleicht ist das jetzt der Brustlöser und jetzt hat er Selbstvertrauen und ja, bald.
Ist der Knoten zunächst geplatzt?
Ja, hoffentlich.
Bin gespannt, ich würde es ihm sehr wünschen. Sagen wir es mal so.
Ich würde es mir auch wünschen.
Hast du den bei Kicker?
Nein, aber dann spielt Dortmund vielleicht auch besser und gewinnt mehr und häufiger.
Und kommt in die Champions League am Ende und verteidigt Platz 4 bis zum Ende.
Ja. Ist auch wichtig. Also es ist immer blöd. Jedes Mal, wenn Leipzig verliert, verliert Dortmund auch.
Ja, das gewinnt ist sehr gleichschnittlich.
Leipzig gewinnt Dortmund auch. Du kommst nie so richtig weg.
Ja, gebe ich dir recht. Also eigentlich jeder Sieg ist sehr, sehr wichtig.
Ja. Aber meinetwegen könnt ihr auch mal gewinnen, wenn Leipzig verliert.
Das liegt ja an den Leipzigern. Die haben relativ
gut gegen Leipzig. Ja, und auch an Dortmund.
Ja, auch an Edin Terzic.
Auch an Edin Terzic. An wen es für die nächsten 2 Spiele wahrscheinlich nicht mehr liegen wird, ist Marcel Sabitzer.
Das ist korrekt. Und jetzt die Frage, Trefferbild, was sagst du? Ist rot?
Also, gibt der Schiedsrichter die rote Karte nicht direkt in dem Moment? Und gibt gelb, wäre okay.
Sagst du echt?
Ja.
Aber selbst Aytekin hat gesagt, den muss er geben, da hat er gar nicht in die gelbe Karte gedacht in dem Moment.
Ja. Ich sag mal so, laut auch Regelwerk kannst du es geben. Also musst du es geben. Vom Fußballerischen kannst du es auch mit einer gelben Karte belassen, weil er trifft nicht so wie Nankamp oder Thielmann letzte Woche krass mit offener Sohle auf der Achillesferse. Er trifft ihn halbseitlich mit dem vordersten Zeh am Bein.
2 Sachen dazu. Edin Terzic hat gesagt, er trifft ihn mit der Zehenspitze.
Ja.
Und wenn man Gangkamm und Thielmann nimmt als Vergleich, es ist die 3. rote Karte für offene Sohle gegen die Achillessehne an 3 aufeinanderfolgenden Spieltagen. Das Sabitzer-Ding ist von allen dreien aber das harmloseste.
Ja, definitiv.
Deswegen, ich finde die rote Karte okay, auch mit der Argumentation von Aytekin. Man muss, hat Aytekin auch gesagt, positiv bewerten, dass Sabitzer sich sofort entschuldigt hat und auch Aytekin hat gesagt, es war garantiert keine Absicht vom Spieler. Er kommt einfach den entscheidenden Schritt zu spät. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sabitzer wahrscheinlich nur 2 Spiele gesperrt hat und die kürzeste Sperre von allen Sündern bekommt.
Haben die anderen länger bekommen?
Boah, frag mich doch nicht jetzt.
Aber ja, ja.
Ich habe doch nicht die Sperren nachrecherchiert von Gangkamp und Thielmann. Aber die haben garantiert mindestens 3 Spiele. Ist ja auch unwesentlich. Sabitzer wird wahrscheinlich 2 Spiele bekommen. Damit wird er gegen Bayern nicht spielen. Es ist aber im Strafmaß und in der Entscheidung in Ordnung.
Ich sag mal so, gelbe Karte wäre auch okay gewesen.
Ja gut, aber wenn der Schiedsrichter des Spiels schon sagt, er hat gar nicht an die gelbe Karte gedacht.
Ja, der Schiedsrichter heute bei uns hat auch so einiges gedacht.
Gut, deswegen ist der Schiedsrichter auch Kreisliga ABCDEF A?
Keine Ahnung.
Schiedsrichter?
A spielen wir, glaube ich.
Ja, glaube ich, ja.
Ja. Und es war auch so witzig. Irgendwie spielt er heute so relativ zum Schluss. Ja, wie ist so eure Liga so? Ja, ja, die ist ganz gut, die ist ganz gut. Aha. Ja, ihr spielt in Staffel 6, ne? Mag sein.
Ja, ist nicht so wichtig. Hauptsache macht Spaß und Bier schmeckt.
Genau, gab's heute nicht.
Ui, enttäuschend.
Ja.
Das ist aber enttäuschend. Haben wir noch was zum Spiel?
Wurde eng zum Schluss.
Ziemlich eng, weil Bremen hat da nochmal gedrückt. Aber Dortmund hat die Qualität bewiesen, es über die Zeit zu bringen. Nicht mal retten, bringen.
Und beim Gegentor möchte ich nochmal sagen, Hummels sieht zwar scheiße aus, aber was macht Süle rechts Riasson. Verstehe ich nicht.
Kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß nicht, was Niklas Süle generell immer macht.
Ja. Vielleicht hat er da einen McDonald's-Cheeseburger gesehen. Der ist wieder das Doppelhack. Naja.
Da sind die Cheeseburger-Gedanken eher.
Ja. Naja. Haben wir noch ein Spiel? Nee, ne?
Also aus der Bundesliga nichts Relevantes.
Naja, wir können doch sagen, dass Frankfurt 3-1 gewonnen hat, Freiburg auch 2-1 gewonnen hat heute.
Genau, und da können wir noch einordnen, dass es kurz nach 19 Uhr am Sonntag ist. Wir also noch nicht wissen, wie Wolfsburg gegen Leverkusen spielt.
Oh, spannende Aufstellung. Grimaldo, linker Flügel.
Das hat er schon zweimal gemacht. Spielt jemand dahinter oder ist das Schiene?
Ich kann mir vorstellen, dass Schiene ist hinten, Stanisic, Tapsoban, hinten Kapje. Oder ich kann mir, ja, und dann die, in Anführungsstrichen, Dreierreihe, Teller, Wirtz, Grimaldo.
Ey, das wird sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, aber wir müssen nochmal über, Spiel des Spieltags haben wir, Ergebnisse haben wir, passt. Wir müssen in den internationalen Teil springen.
Das können wir gerne machen.
Atletico Bilbao hat nämlich 2-0 gewonnen und so ein dichter dran dann Atletico Madrid.
Weil die haben 2-0 verloren gegen Cadiz.
Ja, sehr, sehr gut. Wichtig. Dann sehen wir Bilbao vielleicht auch in der Champions League. Sind halt nur noch 2 Punkte.
Könnte passieren. Du hältst uns da auf dem Laufenden.
Ja.
Ich habe ansonsten, ehrlich gesagt, relativ wenig international. Überstrahlt wird das Wochenende natürlich von dem absoluten Topspiel, City gegen Pool.
Vini Junior gewonnen. Gewonnen, Tor geschossen gerade. Madrid führt.
Ja. Weil es aber einfach sonst keine interessanten Spiele gibt. Ich habe mich ein bisschen näher mit Inter Mailand beschäftigt. Oder willst du erst über das Premier League Topspiel reden?
Nee, lass uns erstmal über Inter Mailand sprechen kurz. Und dann können wir ein bisschen intensiver über Liverpool Man City sprechen. Ich habe hier gerade eine Push-Nachricht bekommen von Don Fabrizio.
Willst du noch über Don Fabrizio sprechen? Weil der hat nämlich ganz schön Ärger.
Ja, der so bezahlt. Oder lässt sich von Spielerberatern bezahlen, damit er was twittert.
Ja, da hat natürlich niemand mit gerechnet.
Ja.
Da hat natürlich keiner mit gerechnet.
Ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, aber macht Sinn.
Also wirklich nicht. Für mich war das immer klar. Aber wenn wir über Fabrizio Romano sprechen, don't get me started, ey. Da könnte ich eine eigene Folge drüber machen, indem ich mich 45 Minuten über den Menschen aufrege.
Ja, also wollen wir jetzt auch nicht machen?
Nee, das möchte ich wirklich nicht. Das möchte auch niemand.
Inhalt kurz wiedergeben. Klopp on Doku Challenge on McAllister, clear penalty for all football people on this planet.
Damit können wir ja fast nicht mit Inter Mailand anfangen.
Nee,
jetzt,
wir nicht.
Wo wir das reingebracht haben.
Können wir nicht. Du hast das Spiel ganz geguckt.
Also ich habe das Spiel ganz geguckt.
Wir haben ja eben noch vor der Aufnahme die letzten, es waren ja schon
20 Minuten, ja.
20 Minuten geguckt. Also jetzt waren die letzten 20 Minuten, das war schon geil.
Und das war das ganze Spiel so. Das fing so an, da gab es nur Vollgas, nur 120% das ganze Spiel. Rauf und runter. Also Liverpool hat 10 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Da war City ein bisschen stärker. Und dann war über weite Strecken des Spiels Liverpool besser. Aber City natürlich immer gefährlich, muss man sagen. Also das hat schon mit der Stimmung, dem Feeling und dass man wusste, dass es Klopp gegen Guardiola das letzte Mal in der Premier League ist, das hat schon richtig.
Ja. Aber leider, der lachende Dritte ist Arsenal.
Ja, das stimmt. Arsenal aktuell Tabellenführer aufgrund der besseren Tordifferenz. Jetzt aber, Fun Fact, wusstest du, dass der Trainer, gegen den Klopp am öftesten gespielt, der Pep Guardiola ist? Ist klar, oder?
Ja, die haben ja auch schon in der Bundesliga mal gegeneinander gespielt, oder?
Ja.
Ja.
2 Jahre lang.
Ja. Ja, ja. Macht Sinn dann.
Ja, 29 Duelle. Und jetzt die Frage, wer hat mehr gewonnen? Klopp oder Guardiola?
Du fragst Sachen. Wenn du es nur so fragst, würde ich sagen Klopp.
12-11 nach Siegen.
Ey.
Ja, und 7 Unentschieden seit heute.
Ey.
Aber unterm Strich, Klopp mit positiver Bilanz gegen Pep Guardiola. Und jetzt
ist einer der wenigen. Oder der einzige?
Das habe ich nicht.
Wo du mal sagst, wenn du da so irgendwie 10, 15 Spiele hast.
Wahrscheinlich mit plus 10 Spielen wird er wahrscheinlich der einzige sein, ja.
Ja.
Aber ich habe es nicht nachrecherchiert. Aber in meiner Recherche ist mir was anderes Witziges aufgefallen. Welcher Trainer ist der Trainer mit den zweitmeisten Spielen gegen Jürgen Klopp? Nach Pep Guardiola. Ist ein Deutscher, sage ich nur mal so, als Tipp.
Ich hätte fast gesagt, nee, Thomas Tuchel ist es nicht.
Nee, der ist Platz 3 oder 4.
Ja.
Das sind 17, das habe ich noch im Kopf.
Könnte noch Julian Nagelsmann sein?
Nee.
Hansi Flick ist es nicht.
Es ist jemand, auf den man nicht so kommen würde und der eher eine Bundesliga-Legende ist und aus den...
Christian Streich?
Nee. Nee, noch nicht. Noch ein bisschen früher.
Noch früher? Gib mir einen Tipp.
Hat Nürnberg trainiert, hat Wolfsburg trainiert, hat Gladbach trainiert?
Jetzt hast du mich voll rausgebracht.
Hat den HSV trainiert? Kommt ursprünglich vom VfB Lübeck als Trainer.
Ah, die Decking.
Ja, 21 Spiele. Hab ich auch komisch geguckt.
Wahnsinn.
Oder?
Ja, krass.
Aber lass uns zum Spiel kommen, zu City gegen Liverpool.
Du hast gesagt, Luis Diaz mit dem Spiel seines Lebens?
Ja, komplett irre, was der da gespielt hat. Und dann musste er sich von den beiden blinden Hitzberger und Schmiso nach 45 Minuten noch anhören, ja, Walker spielt den an die Wand. Also, da habe ich auch gedacht, was ist bei dem denn los? Ganz ehrlich, die sollen doch froh sein, dass es mal so ein Spiel gibt, wo zwei Gegenspieler auf absoluter Augenhöhe sind. Erstmal ist es absurd, wie schnell Kyle Walker mit 3,34 ist. Ist völlig absurd.
Mit 35 ist man nicht mehr so schnell, kann ich dir sagen.
Das fällt dann ab innerhalb von einem Jahr von 37 auf 32 km/h.
Mindestens.
ja, aber ansonsten, Luis Diaz kann das Tempo matchen. Der hat halt geisteskranke Moves drauf und der ist 98 Minuten über dieses Feld gerannt. Also der sah in der 95. Minute dynamischer und spritziger aus als Mo Salah, der 15 Minuten vorher eingewechselt wurde. Eigentlich wirklich, wirklich ärgerlich, dass sein Abseitstor nicht gezählt hat, aber David Nunes vor der Ballabgabe einen Schritt im Abseits stand. Hätte ich ihm sehr, sehr gegönnt für das Spiel. Generell aber auch Luis Diaz mit einem Wahnsinnsspiel. David Nunes aber auch extrem stark. Und ich bin jetzt geneigt zu sagen, David Nunes erinnert mich ein bisschen an den jungen Fernando Torres.
Hast du nicht gesagt Erling Haaland?
Nee, David Nunes.
Okay.
Ja, weil, also Erling Haaland ist ja ein reiner Scorer, der übrigens relativ wenig zu sehen war in dem Spiel. David Nunes macht vielleicht nicht 30 Tore pro Saison, aber der ackert, der reißt Räume und der macht halt auch relevant viele Vorlagen, muss man ehrlicherweise sagen.
Das ist die südamerikanische Kämpfermentalität.
Das ist generell diese Uruguayer-Mentalität, weil David Nunes ist Uruguayer. In Uruguay leben 3 Millionen Menschen, aber die haben halt absurd gute Spieler dafür, dass es nur 3 Millionen Menschen gibt.
Ja, und komischerweise immer Stürmer.
Oft
Diego Forlan, Luis Suarez und jetzt David Nunes.
Ja, Edson Cavani,
stimmt, ja.
Ist auch Uruguayer. Und dann haben sie pro Generation immer noch einen so richtig ekligen Mittelfeldspieler mit dabei. Ja, aktuell, weil Valverde ist ja auch Uruguayer. Ugarte ist Uruguayer.
Dann haben sie noch Diego Godin.
Ja, aber siehst du, da haben wir in den letzten 10 Jahren schon...
Von bei Atletico spielt noch so ein ekelhaftiger Innenverteidiger, der ist auch...
José María Jiménez.
Genau.
Der ist auch Uruguayer.
Ja, der ist richtig ekelhaft.
Ja, aber das sind sie alle. Die sind Beißer, die sind Kämpfer, die gehen dahin, wo es weh tut. Und das hat David Nunes heute auch gemacht. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Hat auch den Elfmeter rausgeholt. Wir müssen aber wir sind jetzt schon wieder völlig durcheinander. Wir müssen noch in den Spielfilm zurück. City geht ja erstmal in Führung. Nach einer starken Eckenvariante. Und das war so ziemlich, also das war das Äquivalent zu Liverpools Corner Taken Quickly. De Bruyne schlägt die einfach schlagartig kurz vor den Fünfer. John Stones läuft von hinten ein und passt ihn einfach ins Tor.
Ja?
Das war einstudiert. Das war hundertprozentig einstudiert. Und das war auch so ein bisschen, ich sag mal, das Faustpfand, was City hatte, dass sie damit Liverpool überrascht haben. Weil Liverpool hat wirklich mit allem gerechnet, außer dass sie mit dem Standard aushebeln.
Tja.
Also kann Liverpool froh sein, dass sie dann den Elfmeter gekriegt haben? Von Darwin Nunes stark rausgeholt, der den schlechten Rückpass spottet, dann in einen gnadenlosen Zweikampf mit Ederson geht, der eigentlich den Ball schlagen will, voll durchzieht und
weil dann Darwin Nunes schlägt.
Ja. Ederson sich bei der Aktion noch verletzt, dann musste Ortega ins Tor, McAllister gleicht aus und dann sind wir in der Phase so 55. Minute, da spielt nur noch Liverpool. Dann müssen sie eigentlich das 2-1 machen, werden aber kurz vor Schluss durch Jeremy Doku fast noch bestraft, der in der 89. Minute mit einer immens starken Einzelaktion den Innenpfosten trifft.
Da habe ich eigentlich gedacht, der Innenpfosten zack zu Haaland betrifft.
Ja, aber der springt halt leider genau in die andere Richtung und wir sind uns ziemlich zum sicher, Glück, obwohl wir die Zeitlupe nur einmal gesehen haben, dass Kelleher da noch dran war mit den Fingerspitzen.
Aber hallo.
Weil er sonst wahrscheinlich reingeht.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Ja, weil er dann genau die 1-2 Zentimeter hat, dass er vielleicht gegen Innenpfosten und reingeht und nicht ihm zurück in die Arme springt.
Ja. Denn der springt dann nochmal zurück ins andere Eck, aber der wird dann reingehen, ja, auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Dann noch was Positives aus England? Timo Werner hat getroffen.
Ich will eigentlich abschließend über die Szene, den Aufreger des Spiels noch einmal sprechen.
Ach so, ja.
Mit dem wir eingeleitet haben.
McAllister und Doku.
Genau, also Klopp sagt, jeder Fußballfan auf der Welt sagt, das war ein Elfmeter.
Jetzt nope. Nicht jeder. Also ich kenne ganz viele von Manchester City, die sagen auch, nein, ist es nicht. Aber für mich ist es auch zu wenig. Er spielt erst den Ball, Fuß ist zwar hoch, aber McAllister rennt ja auch rein wie ein Blinder.
Ja, ja, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, ja.
Als müsste er Lionel Messi verteidigen.
Ja.
Boah, ich finde es ganz, ganz schwer, weil Doku halt eben auch die Sohle offen hat. Ja, er trifft erst den Ball, aber ich habe auch irgendwann in den letzten Wochen schon mal gesagt, dass wir manchmal erst den Ball treffen. Bei Garnacho letzte Woche gegen Ederson habe ich auch gesagt, da trifft er auch mit der Zehenspitze erst den Ball und nimmt ihm dann komplett das Leben. Weiß ich
ja,
immer nicht,
aber ich glaube, McAllister hat auch ein bisschen mehr gemacht, als es war.
Ah, der hat ihn schon ganz böse am Oberschenkel getroffen.
Also
Doku? Doku hat McAllister am Oberschenkel getroffen.
Mit am der Oberschenkel?
Ja, hier, da, am rechten Oberschenkel.
An der Brust?
Nee, er fällt ja mit dem Fuß so ab.
Dafür wird es ein Elfmeter? Dafür wird es ein Freistoß?
Dafür wird es ein Elfmeter, ja. Also, ich finde das ganz, ganz schwer. Aber
nein. Ich finde es ganz einfach. Nein.
Ich bleib dabei, man sollte ein bisschen davon weg, dass erst den Ball berühren nicht von einem Foul schützen sollte. Je nachdem, wie der Impact nach dem Ballkontakt ist. Ich gehe aber mit, dass es sehr, sehr schwer ist, das Ding zu geben, gerade in so einem Spiel, wo so viel auf dem Spiel steht, in der 98. Minute. Also da muss es schon ganz, 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 ganz klar sein.
Ja, also das war's nicht.
Wahrscheinlich dann nicht klar genug, muss ich auch sagen.
Definitiv nicht.
Jetzt kannst du sagen, dass Timo Werner wieder getroffen hat. Und dann frag ich dich, ist er einer für Deutschland?
Das wollte ich dich fragen.
Ach Mann, ja, frag mich. Ist das einer für Deutschland?
Ist das einer für Deutschland?
In der aktuellen Form weiß ich habe keine Antwort
Nein,
mehr.
Nein, ist es nicht. Wie viele Tore hat er jetzt gemacht? 2, 3 für Tottenham?
2.
Ja, wie viel hat Maxi Bayer gemacht?
12.
Guck. Ganz einfache
Rechnung. Wie viele Spiele hat Timo Werner für Tottenham gemacht? Und er hat auch schon ein Tor vorbereitet. Also er hat schon 3 oder 4 Scorer gemacht
für
Tottenham.
Ich weiß doch nicht, wie viele Spiele der gemacht hat.
Ja, nicht so viele wie Maxi Bayer, wie für Hoffenheim.
Meinst du, Timo Werner hat eine bessere Ratio?
Wenn man nur die Tottenham-Spiele nimmt, wahrscheinlich schon.
Nee, trotzdem nicht, dann nehme ich Maxim Bayer. Aber wo wir ja schon bei der DFB-Elf sind, man munkelt, dass Yannick das Beste und Pavlovic, wie heißt er eigentlich mit Vornamen?
Alexander.
Ja, er
ist Innenverteidiger, ne?
ich hatte irgendwas von Peter, also irgendwas mit P angedichtet.
Piotr.
Ja.
Piotr Pavlovic, oh, das wäre ein geiler Name. Ja. Können wir die Folge Piotr Pavlovic nennen?
Nein.
Nee, Doppelhaken, ne?
Ja. Sind das 2 für die DFB-Elf?
Ich würde sagen, ja. Du hast halt die Problematik, du musst Pavlovic dominieren, auch wenn du ein Überangebot im zentralen Mittelfeld hast, weil der Mann sich bei Bayern München in die Stammformation gespielt hat und Joshua Kimmich spielt zwar gut, aber Alexander Pavlovic ist trotzdem auch der Grund, warum Kimmich guten Gewissens recht spielen kann, weil du jemanden hast, der da spielt.
Ja, also, ja, ich würde Pavlovic würde ich mitnehmen. Beste weiß ich nicht. Nee.
Ich weiß nicht, ob das für die EM reicht, weil er auf einer Position spielt, wo zu viele gute Spieler sind.
Ja, aber da muss er auch die Weitsicht haben, weil er hat ja auch serbische Wurzeln.
Pavlovic?
Ja.
Ja, das meine ich auch. Ich bin jetzt bei Jan Liegt das Beste. Weil der spielt ja auch auf einer Position, wo wir generell stark besetzt sind.
Ja.
Ich würde ihn jetzt mal nominieren, einfach um mal im Kreis der Nationalmannschaft gewesen zu sein. Vielleicht würde ich ihn auch mit in den vorläufigen Kader für die EM nehmen. Und dann ist er aber eigentlich auch der erste Streichkandidat, sag ich dir ehrlich.
Ja, Tito. Also, ja, mal kannst du ihn mitnehmen, aber schwierig. Sehr, sehr schwierig.
Wenn du dich am Ende entscheiden müsstest zwischen Chris Führig und Jan-Niklas Beste, wer bekommt den letzten offensiven Führig. Platz? Ja, ne? Ich auch.
Ja.
Ja, weil der dann doch...
Außer, es gibt noch eine Regeländerung für einen Standardspezialisten.
Ich wäre dafür. Ja. Ich wäre für Special Teams im Fußball. Ich sag's dir ganz ehrlich. Jan-Niklas Beste und Manuel Riemann mit zur EM. Ja, das Problem ist ja auch, die Kadergröße ist ja wieder auf 23 zurückgesetzt worden von 26.
Bei der M?
Ja.
Okay.
Das macht es auch ein bisschen doof, weil sonst hätte ich gesagt, ey, nimm den einfach mit und wenn er nicht spielt, spielt er nicht.
Nee. Ja, passt.
So brauchst du den Platz.
Wollen wir ab nach Italien? Bella Italia.
Bella Italia, Forza Nerazzurri. Weil die spielen inzwischen eine Saison, die kann man nicht mehr unter dem Radar lassen.
Das ist brutal. Die haben 16 Punkte Vorsprung.
Ja, und die haben 13 Spiele am Stück gewonnen. Die haben 17 Mal in 28 Spielen zu 0 gespielt. Die haben 13 Gegentore in 28 Spielen. Lautaro Martinez ist der Topscorer der Serie A. 23 Tore, 4 Vorlagen. Und zweiter, geteilt mit Oliver Giroud, muss man sagen, ist aber Marcus Thuram mit 20 Scorern. 10 Tore, 10 Vorlagen.
Mein Call.
Ja.
Mein Call.
Ja, das harmoniert perfekt. Also ja. Thuram größer Lukaku, sage ich dir, wie es ist. Und Dann haben sie natürlich auch mit Jan Sommer den überragenden Keeper Europas. Läuft noch ein bisschen unterm Radar. Auf jeden Fall der überragende Keeper der Serie A.
Ja, aber das habe ich schon mal gesagt. Da spielt auch viel mit dazu. So eine Innenverteidigung und was weiß ich nicht alles. Haben nur 16, 13 Tore. Aber das ist ja nicht nur er alleine.
Nein,
das
ist eine komplette Mannschaftsleistung.
Genau, so krass vor Aufgaben gestellt.
Nein, weil Inter die mit Abstand beste Mannschaft der Saison ist und auch gerade die stärkste Mannschaft in Italien. Und wie du sagst, Benjamin Pavard saß jetzt auf der Bank gegen Bologna. Inter generell mutig, weil Bologna ja eine der Überraschungsmannschaften dieses Jahr.
Mhm.
Aber man hat gesagt, man rotiert für das Ligaspiel ein bisschen, weil man unter der Woche in der Champions League spielt. Aber grundsätzlich muss man sagen, diese Dreierverteidigung aus Pavard, Acerbi, Bastoni ist schon oberstes Regal und zeigt generell auf die erste Elf, projiziert, dass diese Mischung aus Jung und Alt sehr, sehr gut funktioniert bei Inter. Und Simone Inzaghi hat da wirklich einen Juggernaut geformt.
Ein was?
Ein Juggernaut.
Das ist ein Juggernaut.
Das ist so ein hochgepanzerter Soldat in so Ballerspielen.
Okay.
Der alles wegmäht.
Cool.
Ohne Gnade. Und genau das macht Inter Mailand mit der Serie A.
Ja, und wer hat das Tor geschossen?
Gegen Bologna?
Ja.
Ich habe nicht geguckt.
Jan-Aurel Bissek.
Stimmt, der spielt da auch.
Vor der Saison für 7 Millionen gekommen, der Deutsche.
Ja, war Kapitän der U21,
ja.
Die Europameister geworden ist.
Ja.
Ja, sehr, sehr, sehr interessante Mannschaft. Einzige Niederlage diese Saison, muss man auch noch sagen, gegen Sassuolo am 6. Spieltag 2:1 zu Hause. Inter.
Was?
Ansonsten 23 Siege, 4 Unentschieden bei 10 ausstehenden Spielen. Du hast eben schon gesagt, 16 Punkte Vorsprung. Die werden sehr, sehr souverän den Scudetto holen. Und ich bin gespannt, ich habe es die letzten beiden Wochen schon mal gesagt.
Ja, ich habe eben schon mal im Kopf ausgerechnet, wann das denn soweit ist. Dauert noch ein paar Spiele.
Ja, wahrscheinlich irgendwie am 32., 33. Spieltag, wenn sie den Schnitt halten.
Ja.
Aber es sind auch so knapp 4 Wochen.
Ja. Ja, schauen wir mal.
Aber dann könnte Inter schon Meister sein. Ich freue mich sehr für Lautaro Martinez, der wahrscheinlich auch auf dem Weg ist, Italiens Fußballer des Jahres zu werden und hoffentlich mit einer guten Champions-League-Kampagne vielleicht mal beim Weltfußballer und Ballon d'Or die Top 5 anpeilen kann. Dass das Ding gewinnt, da will ich gar nicht hin.
Niemals.
Naja, wenn die Champions League gewinnt und er Siegtor macht, dann hat er auch eine Chance, das Ding zu gewinnen dieses Jahr.
Das stimmt, ja.
Aber Richtung Top 5, damit wäre ich schon zufrieden. Da muss er für mich mal hin.
Jetzt müssen wir noch wählen, wer internationaler Topspieler wird oder Spieler Spieltags.
Also für mich, nach dem, was ich da gesehen habe, ist die Wahl eigentlich nur zwischen Darwin Núñez und Luis Diaz. Ich würde mit Darwin Núñez gehen, obwohl der nur einen Adapted Scorer gemacht hat, mit dem er Elfmeter rausgeholt. Aber der hat einfach im wichtigsten Spiel des Wochenendes und in einem der entscheidenden Spiele um die englische Meisterschaft die stärkste Leistung gezeigt.
Ja, finde ich gut.
Ja, ich weiß zwar noch nicht, welche Scorer ich da in seinen Chart stelle, aber hat einfach viel gearbeitet und alles für Kloppo gegeben.
Das ist auch immer wichtig, alles für Kloppo zu geben.
Das finde ich nämlich auch.
So, und jetzt müssen wir noch Champions League tippen.
4 Spiele haben wir, oder?
Ja.
Unter anderem Inter Mailand. Freue mich.
Ja. Arsenal gegen Porto.
1-1, Porto kommt weiter.
3-0 Arsenal.
Boah, da will ich kontrovers sein.
Barcelona, Neapel.
Boah, das ist wirklich der absolute Horror. Ich bin in Barcelona, oder?
Ja. Ich sag 1-0 Barca.
Boah, warte.
Gündogan 1-0 Barca.
Ich sag 2-1 Barca.
Okay.
Aber ja, Barca kommt auch weiter.
Atletico gegen Inter. Wie war das Hinspiel?
1-0 Inter. Da hätte aber Inter 5-0 gewinnen müssen.
Ja, ja. Boah. Ja. Aber in Wanda Metropolitano? Schwer. Ich sage aber, das wird ein Unentschieden. 1-1.
Glaube ich auch.
Ja. Und dann?
Baseway gegen BVB.
Genau.
In Dortmund.
Ja.
Hinspiel 1-1. Jetzt 3-1 Dortmund.
Ich habe nicht so ein gutes Gefühl.
Ich auch nicht, aber ich habe versucht, das gerade ein bisschen runterzuschlucken und zu überwinden. Und deswegen sage ich 3-1 Dortmund.
Ich sage, das wird ein 1-0.
Für Dortmund oder für Baseway?
Ein 1-0 für Dortmund natürlich.
Ich stelle nur Fragen.
Ja.
Schauen wir mal, damit wir Dortmund im Viertelfinale.
Ja, das wäre geil.
Da wäre dann wahrscheinlich je nach Gegner auch mutmaßlich Endstation. Aber ganz ehrlich, ist doch eine Kampagne, wenn Porto tatsächlich, wie ich es predicted, sensationell weiterkommen sollte. Oder gegen Barcelona? Dortmund gegen Barcelona? Da ist was drin.
Da ist was drin, ja.
Kann und dann bist du nämlich im Halbfinale.
Warte mal, ich muss mir hier nochmal die ganzen Matches und Dings aufrufen, wen wir so kriegen können. Gut, City ist scheiße, Real ist scheiße, PSG ist scheiße, Bayern ist scheiße, Inter ist scheiße. Porto, ja, ja. Neapel würde ich aktuell auch nehmen.
Ja, ich würde ganz ehrlich, in der Champions League würde ich witzigerweise selbst Arsenal nehmen.
Nee.
Also ich spiele jetzt nicht die überragendste Champions League-Saison. Wenn Arsenal die Saison geschwächelt hat, dann in der Champions League. Aber die haben gerade einen ganz guten Run, da gebe ich dir recht.
Erstmal muss Dortmund gewinnen. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird?
So nehme ich ganz genau. Ich habe noch 2 Fun Facts zum Abschluss.
Na.
Der Folge, wo wir bei Inter Mailand waren. Giuseppe Bergomi, einer der größten Verteidigerlegenden von Inter Mailand, hat in seiner Karriere 4 Weltmeisterschaften gespielt, aber nie ein WM-Qualifikationsspiel gemacht. Soll ich dir erzählen, wie?
Ja.
1982 mit 18 hat er sein Debüt bei der WM gegeben, hat also kein Qualifikationsspiel gemacht. 82 ist Italien Weltmeister geworden, war damit als Weltmeister 86 direkt qualifiziert, musste sich nicht qualifizieren. 90 war Italien Ausrichter, musste sich auch nicht qualifizieren. Und dann ist er im hohen Alter für die WM 98 nochmal berufen worden, hat aber die Quali nicht gespielt.
Sachen gibt's.
Ja, witzig. Und ich habe noch einen Funfact für dich. Sind wir auch wieder bei Italien. Hans-Jürg Butt hat 3 Tore in der Champions League gemacht, per Elfmeter. Alle 3 gegen Juventus Turin, alle 3 für unterschiedliche Vereine. Das erste von HSV.
Ja, das in Hamburg, das weiß ich noch.
Ja, war ich live im Stadion, beim 4-4.
Dann muss ja noch Bayern gewesen sein.
Genau, beim 4-1 damit, 2009.
Wo hat er noch gespielt? Für mich ist
Leverkusen,
ja.
Genau, und da hat er auch 1 gemacht.
Wahnsinn.
Oder? Sag ich auch. Und damit würde ich sagen, auf in die neue Woche. Wir hören uns am Donnerstag oder Freitag. Liken, teilen, abonnieren. Ganz wichtig, Shoutout an unseren Hörer auf Deezer, der uns jede Woche hört.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und wir haben neuerdings auch Hörer auf Podcast Addicted. Da auch mal liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Und ansonsten sag ich von meiner Seite aus, ciao.
Reingehauen.